Hallo und herzlich willkommen zum German Padspot. Jetzt hätte ich fast den Einstieg verpasst, weil ich hier gerade noch an meinem Lautstärkeregler geregelt habe. Aber alles gerettet. Ja, willkommen. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, nachdem wir jetzt etwas länger AFK waren, wenn man so ein bisschen in der Zockersprache bleiben will. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt 2 Wochen Pause gehabt, Felix? Weißt du das noch?
Nee, es kam mir auf jeden Fall ziemlich lange vor. Ungefähr so lange wie der letzte Sieg der Patriots, kann das sein?
Nach dem Jets-Spiel haben wir auch nicht aufgenommen. Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es war ja auch Weihnachten dazwischen. Und letzte Woche war ich in Berlin. Und da hatten wir dann Wichtigeres zu tun gehabt. Nein, nicht Wichtigeres zu tun gehabt, aber...
Wir haben doch den Feed in den Dings gepackt.
Stimmt. Genau das haben wir gemacht. Ja, das war so ein bisschen Cheaten quasi. So ein bisschen Cheating, wenn man so möchte. Aber jetzt habt ihr, die alle bis jetzt nur den German Padspot gehört haben und nicht den GFA-Pod sich angehört haben, beziehungsweise den NFL Tuesday, jetzt hattet ihr auch die exklusive Möglichkeit gehabt, dort mal reinzuhören und zu schauen, ob euch das auch gefallen würde. Denn da reden wir ja in der Regel, relativ wenig über die Patriots. Wahrscheinlich sind wir dann auch so einer der wenigen Podcasts, die nicht auf ein Team fokussiert sind, die dann quasi am wenigsten über die Patriots reden, denn über sie muss man ja reden, denn sie sind ja, nicht ganz unwichtig für die NFL.
Die Patriots?
Genau.
Ja, die sind zumindest im letzten Jahrzehnt relativ wichtig gewesen, ne?
Schon fast zwei. Ja. Ich wollte anfangen. Ich habe über die Seite All Things Bill Belichick, die ich glaube ich auch mit dem Twitter-Account ein bisschen promotet hatte, habe ich nochmal ein bisschen drüber durchgeschaut und da ist jetzt eine neue Statistikseite, die ganzen Statistiken zu Bill Belichick und die ist wirklich sehr impressive. Also fängt damit an, dass er einen Career-Record hat von 289 zu 134, also 289 Siege zu 134 Niederlagen. Mehr als 150 Siege im positiven Bereich, das ist schon sehr erstaunlich. Ich glaube, es gibt nur 2 andere Coaches, die überhaupt mehr als 100 Siege plus haben in diesem Bereich, aber die sind auch gerade knapp über 100. Wahrscheinlich Don Shula und George Halas oder so. Ich glaube, die sind auch relativ lange dabei gewesen. Bill Belichick ist auf jeden Fall auf dem Weg, sich, was die Stats angeht, in den Top 3 noch weiter zu verfestigen. Je nachdem, wie lange er dann noch weitermacht. Das geht natürlich dann auch weiter mit den ganzen Postseason-Records. Da ist er natürlich unangefochten an der Nummer 1. Ich glaube, mit 28 Siegen mittlerweile. Weißt du das?
Nee, ich bin nicht so der Stats-Guru, was diese Sachen angeht. Ja.
Ich finde die immer so semi-interessant. Also ich finde sie schon manchmal schon interessant, aber manchmal dann auch wieder so uninteressant.
Es reicht halt, wenn man weiß, dass Bill Belichick und Tom Brady eigentlich bei allen wichtigen Stats entweder Erster, Zweiter sind oder ganz selten auch mal Dritter.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr, sehr besonders. Auch was das Record angeht gegen die Chargers. Ich glaube, Tom Brady ist in seiner Karriere 7-0 gegen die Chargers. Bill Belichick 8-1 oder so. Zu Hause haben die Patriots diese Saison 8-0 gespielt. Jetzt haben sie wieder ein Heimspiel. Allerdings haben die Chargers außerhalb von L.A. Auch nicht verloren. Das ist natürlich auch eine interessante Statistik. Also man kann viele Statistiken zu Rate ziehen, wenn wir natürlich auf das Spiel jetzt am Sonntag gucken, wo auch natürlich ein großer Fokus heute bei uns drauf liegen wird, auf die Divisional Round, wo die Patriots sich versuchen, ihre Fahrkarte ins Championship Game zu lösen. Schwierig. Also ich bin, muss ich sagen, extrem überzeugt davon, dass die Patriots gewinnen werden. Das ist komisch, ne? Du ja nicht ganz so. Wo ja sonst in vergangenen Jahren die Divisional Round ja häufig eher so eine Art Aufhegen war des Gegners. Also war in den letzten 3 Jahren häufig so, dass man sagte, so eine verlängerte Bye-Week quasi, wo man nicht so richtig Sorge haben musste, dass die Patriots verlieren können. Kommen jetzt mit den Chargers ein Team in die Stadt, das an Talent kaum zu übertreffen ist, oder?
Ja, also es ist ein verdammt gutes Team, die Chargers. Wir haben es ja am Dienstag auch schon besprochen. Ein Team, das vor allen Dingen auswärts sehr stark ist. Du hast gesagt, es liegt daran, dass sie eben keine Heimspiele haben eigentlich. Es ist ein Team, was ich nicht so mag, ist, dass viele jetzt immer davon reden, das ist das kompletteste Team. Ich finde das immer so ein bisschen Quatsch, weil...
Das ist ein bisschen faule Analyse, würde ich mal sagen.
Ja, vor allen Dingen... Wir befinden uns jetzt im Divisional Weekend. Da ist im Grunde genommen jedes Team ein relativ komplettes Team. Und es gibt halt gewisse Positionsgruppen, bei denen jedes Team so ein bisschen die Nase vorn hat. Die Chargers sind auf jeden Fall überall relativ gut aufgestellt und auf manchen Positionen.
Ich finde, sie sind sehr breit. Das ist das Besondere dabei. Und das ist auch das, was ich sagen würde, dass sie ein komplettes Team sind. Denn sie haben extrem tiefes Wide Receiver Core. Also mit Keenan Allen natürlich, der führt alles an. Dann die beiden Williamses, Tyrell und Mike.
Welcher?
Und, genau, die beiden. Die beiden. Und dann natürlich Hunter Henry, der jetzt wohl zurückkommen wird. Es ist wirklich sehr fraglich, was er wird leisten können. Es ist aber eine schöne Geschichte. Und du weißt ja, ich mag schöne Geschichten. Antonio Gates, der, naja, manchmal das Gefühl hat, man sollte ihm einen Rollator an der Hand geben, weil er nicht mehr so der Schnellste ist. Aber er ist halt noch so ein Security Blanket, wie man dann immer so schön sagt. Und dann natürlich Melvin Gordon und Austin Eckler, die ja, auch ihren Schaden verteilen können. Wobei Melvin Gordon jetzt nach wie vor limitiert ist auf jeden Fall im Training. Er hatte sich vor 5 Wochen, glaube ich, ein MCL-Sprain zugezogen auf dem linken Knie, auf dem rechten Knie, und jetzt im Spiel gegen Baltimore war das, ne? Genau. Hat er sich im rechten Knie auch nochmal so ein bisschen was am Knie zugezogen. Das heißt, er wird wahrscheinlich, also ich glaube, man kann sicher sein, dass er nicht bei 100% sein wird, aber naja, er ist auch mit 90% sehr gefährlich. Also in der Offensive natürlich Philip Rivers, den wir jetzt noch nicht so richtig erwähnt haben, der eine starke Saison gespielt hat, aber zum Ende meines Erachtens ein bisschen abgeflacht ist. Also einige zweifelhafte Interceptions habe ich oder hat man generell von ihm gesehen. Deswegen kann ich schon mal so ein bisschen spoilern, so ein bisschen zum Schluss, dass der Schlüssel eher das Laufspiel sein wird und die Laufverteidigung, denn da hat die Patriots die ja phasenweise mal gehörig in den Gräben Platz gelassen. Ne?
Wobei, wenn die Chargers aufs Laufspiel angewiesen sind, dann sehe ich gute Chancen für die Patriots, weil sie das relativ gut, zumindest die Patriots schaffen es, sich in einem Spiel relativ schnell darauf einzustellen, sollte der Gegner dann eben sehr, sehr viel laufen. Das haben die in der Vergangenheit häufig gezeigt, dass sie dann sich dementsprechend auch gut aufstellen können und zumindest dann zur zweiten Halbzeit hin den Lauf dann auch besser in den Griff bekommen.
Naja, Pittsburgh, Miami. Okay, Miami war jetzt ein bisschen anders, aber gegen Pittsburgh haben sie 158 Yards zugelassen. Gegen Tennessee in der Niederlage haben sie auch weit über 100 Yards zugelassen.
Ja gut, aber das waren halt auch gut, also gegen Tennessee, ich meine, was hat da funktioniert? Hat im Grunde genommen gar nichts funktioniert.
Okay.
Gegen die Steelers kann ich mir einfach gut vorstellen, dass sie gesagt haben, lass sie laufen, das können wir besser kontrollieren. Von mir aus haben sie 200 Yards auf dem Boden, trotzdem können wir das Spiel gewinnen, weil sie einfach das besser kontrollieren können, wenn der Gegner nur laufen muss und sie die Leute wie Antonio Brown und Big Ben etc., Juju Smith, besser dadurch kontrollieren können. Von daher, also das wäre ja so dieses klassische Bill Belichick, wir nehmen das, was der Gegner am besten kann, raus, und das wäre dann Antonio Brown gewesen bei Pittsburgh. Also ich glaube deswegen, dadurch, dass natürlich auch Gordon jetzt verletzt ist, nicht trainiert hat bisher in dieser Woche, sind die Patriots, glaube ich, more than happy, wenn die Chargers sagen, wir würden das Spiel gerne über den Boden gewinnen. Denn gerade was Philip Rivers angeht, in der mit seiner Connection mit den Wide Receivern, vielleicht Hunter Henry, der Full Participant war jetzt schon diese Woche, aber wahrscheinlich konditionelle Probleme haben dürfte, dann, das macht mir deutlich mehr Angst. Und das ist der Grund, warum ich eben sage, ich kann nicht mit voller Sicherheit sagen und vollem Vertrauen, ja, das ist ein Spiel, was die Patriots gewinnen werden. Denn ich sage nicht, dass die Chargers das kompletteste Team sind, weil der Ausdruck des komplettesten Teams in meinen Augen total absurd ist. Aber sie sind ein verdammt starkes Team, vor allen Dingen auswärts. Philip Rivers spielt eine sehr, sehr gute Saison. Und sind einfach in der Lage, schnell zu scoren. Sie können aber auch lange den Ball halten. Sie können die Time of Possession kontrollieren, können den Ball unglaublich schnell wieder zurückholen durch ihre Defense. Und wenn man einfach mal so einen klassischen Vergleich macht, wer auf wen treffen kann, wer wen wie verteidigen kann, dann sieht für mich halt nicht so rosig aus wie die Patriots. Das ist einfach der Grund, warum ich denke so, Philip Rivers hat natürlich gerne auch mal im Spiel gegen die Patriots den einen oder anderen Aussetzer vielleicht läuft Benjamin auch wieder in die Endzone, aber also in die eigene, aber alles in allem haben die Chargers halt sehr, sehr viele gute Schlüsselspieler und die Patriots haben in meinen Augen über die gesamte Saison hin zwei wirklich starke Schlüsselspieler und das sind Tom Brady und Stephon Gilmore. Aber danach wird es teilweise relativ dünn, beziehungsweise ein Auf und Ab. Du hast manchmal eben Spieler, die in der Defense beispielsweise großartige Spiele haben, sei das Trey Flowers, sei das manchmal Dietrich Wise, sei es mal auch Hightower in dieser Saison, sei es JC Jackson oder auch mal einer der beiden McCordys. Aber dann eben auch wieder Spiele, in denen du denkst, okay, wo ist jetzt Trey Flowers? Wo ja. ist der Druck, den er aussieht? Wo ist Dont'a Hightower? Wo sind die anderen Corner, wenn mal eben Stephon Gilmore ja nicht sozusagen in Action ist, beziehungsweise man den Ball extra nicht in seine Richtung wirft? Und das, ja, da haben die Chargers eben sehr, sehr viel Potenzial, den Patrick schaden zu können.
Ja, ich muss sagen, ich bin... Es ist ein Gefühl bei mir, dass die Pass-Defense relativ gut sein wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Aber das habe ich irgendwie, das ist so ein Gefühl, das hat sich bei mir in den letzten Tagen so ein bisschen manifestiert. Ich kann es nicht wirklich begründen, denn gut, du hast mit Gilmore wirklich einen Top-Cornerback, der auch zu Recht All-Pro geworden ist. Auch wenn ich immer zwischendurch meine Probleme mit ihm hatte, das war aber halt auch immer gemessen am Gehalt und nicht an seinem generellen Skill, würde ich jetzt mal so sagen. Hat mir so ein bisschen das letzte Quäntchen vielleicht immer gefehlt. Aber JC Jackson hat sich gut gemacht. Ich denke, dass er auch wieder hauptsächlich als zweiten Corner aufs Feld geschickt wird. Dann wieder die übliche Kiste, den Nummer 2 Wide Receiver, da kommt Gilmore drauf. Oder meinst du, dass Gilmore auf Allen gehen wird?
Ich glaube, er wird Allen so ein bisschen shadowen, weil das macht am meisten Sinn für mich. Zumal auch die beiden Williams besser eben zu passen, finde ich, zu McCordy und JC Jackson.
Okay, ja. Und und JC Jackson wird halt Hilfe bekommen vom Safety, von McCordy in dem Moment. Der übrigens wohl spielen wird. Ich denke mal, wir hatten da beide nicht so viel Zweifel dran. Er hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen im Spiel gegen die Jets.
Es war diese Woche schon wieder im Practice, jetzt heute, glaube ich.
Genau, jetzt geht er durch dieses NFL-Programm. Das sind irgendwie 5 Schritte. Weiß auch nicht, was man da machen muss. Vielleicht muss man im Abstand von 2 Tagen bis 5 zählen oder so. Und das sind die 5 Schritte.
Ja, das ist wie so eine Bundeswehrmusterung. So, können Sie gerade ausgehen? Ja, okay, alles klar. T1.
Ja, wir haben noch Platz für Sie. Nein, also ich glaube schon, dass das ein bisschen, dass da schon so ein bisschen was Ernsteres hintersteckt. Aber nicht so richtig viel. Man hat das ja schon manchmal, dass die Spieler wirklich längere Zeit auch quasi nicht geklärt werden vor Contact.
Ja, das sind dann aber wahrscheinlich häufig auch Sachen, wo die Spieler einfach wirklich eine schwere Gehirnerschütterung haben und es nicht mehr verstecken können. Aber ansonsten ist es, glaube ich, relativ absurd, dieses Ganze.
Also meistens, also ich habe, glaube ich, noch nie mitbekommen, dass ein Spieler, der dann quasi cleared war vor Practice, also für dieses leichte Training, Limited Practice, der dann aus einer Head Injury rauskam, der dann nicht gespielt hat am folgenden Wochenende. Also wenn dann vielleicht mal, dass er zurückgehalten wurde vielleicht noch, aber er hätte spielen können. Deswegen können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass McCourty am Start sein wird. Deswegen die Pass-Defense, ich weiß es nicht. Ich bin da relativ zuversichtlich. Kann auch sein. Was mir halt eher Sorgen macht, sind die beiden Running Backs im Passing Game. Das ist eher so eine Sache, wo ich denke, so okay, jetzt hast du wieder Van Noy, der dann quasi hinterherrennen muss. Sowohl Eckler als auch Gordon sind beide durchaus produktiv, was das Fangen von Bällen angeht. So, da könnte ich mir vorstellen, ne, dass da ein bisschen Damage gedealt wird.
Ja, die natürlich, also wenn man so ein bisschen die Backs zusammen mit den Tight Ends sieht, haben die Patriots eigentlich immer Probleme, beziehungsweise auch da wieder die Sache, dass die Patriots sich halt einfach häufig darauf einstellen, die Receiver aus dem Spiel zu nehmen, es sei denn, man spielt gegen ein Team, das jetzt so mittelmäßige Receiver hat, aber einen ultra guten Tight End, da kann es eben sein, dass sie dann eben den Fokus mehr darauf legen. Wie gesagt, Hunter Henry ist halt so ein bisschen so ein Fragezeichen, so ein X-Faktor, je nachdem. Kann natürlich ein Problem werden, auch für die Patriots, wenn er einfach immer mal wieder rein und raus geht, um ihn so ein bisschen zu schonen, beziehungsweise ihn nicht zu überbelasten. Dann könnte es ein Problem werden, ob die Patriots dann in der Lage sind, sich dann immer wieder drauf einzustellen.
Ja, das glaube ich schon. Also sich darauf einzustellen schon. Ich könnte mir halt eher vorstellen, dass das Skill einfach fehlt. Ja.
Also,
beziehungsweise das Scheme das nicht zulässt. Ne?
Patrick also Chung hat die Saison der klassische eigentlich Tight End Decker bei den Patriots einige wirklich nicht so gute Spiele gehabt.
McCourty aber auch, ne?
Ja, McCourty ja, auch.
Sich da beide nicht so viel, finde ich.
Ja. Und das ist halt, ja, das wird halt die Frage sein. Wenn Hunter Henry nicht spielt, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut für die Patriots, weil sie wirklich sich auf eine Sache nicht fokussieren müssen. Aber ich glaube schon, dass er den einen oder anderen Snap bekommen wird.
Ja, ich denke auch so 15 Snaps oder sowas, ne? Sowas ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
Und Antonio Gates ist halt einfach nur noch gut für wirklich kurze Pässe, weil er einfach nicht schnell genug ist, um genug.
Sieht das, ach man, das sieht echt so aus.
Boden
so ein,
zu kammern. Also
im Verhältnis zu den anderen Spielern sieht das wirklich so aus, als wenn er echt so ein alter Mann ist und so vor sich her trottet, ne?
Ja gut, aber er war auch schon retired. Der hat wahrscheinlich schon die ganze Offseason auf ein bisschen auf der Couch gesessen, ein bisschen Barbecue gemacht und dann auf einmal kommt er nochmal zurück. Das war halt
Vince, genau. Mein Gott, wieso fällt mir das jetzt nicht ein? Muss ich immer an das Vince Wilfork-Video denken, dass seine Frau, Brianna heißt sie, glaube ich, ne? Mhm. Gefilmt hat, wo er an diesem riesigen Barbecue-Smoker stand und da so ein bisschen rumgetanzt hat und richtig Freude daran hatte, sich Essen zuzubereiten. Das war so ein likable Moment, wie man so schön sagt, ne?
Also das ist, ja, auf jeden Fall ein sehr likable Moment. Aber das ist halt so, die Bags, da mache ich mir nicht so viele Gedanken, weil die Chargers ja bisher jetzt auch nur nicht das so kreativ gemacht haben, wie es beispielsweise auch die Patriots machen mit ihren,
ja.
mit ihren Running Backs.
Ja, sie haben halt diese Abundance of Wide Receiver.
Ja, eben, genau.
Wie nennt sich das? Füllhorn? Nein, immer volles Füllhorn oder so, ich weiß es nicht.
In den immer vollen Geldbeutel.
Immer voller Geldbeutel. Da sind wir wieder bei Heroes of My Life.
Und das funktioniert halt einfach gut für die Chargers. Und von daher, da mache ich mir nicht so viel Gedanken. Auch Benjamin mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken, der ja auch relativ limitiert nur eingesetzt wird bei den Chargers. Mm. Wohingegen wir dann jetzt natürlich auch überlegen müssen, was machen die Patriots ihrerseits in der Offense.
Genau, das wäre dann die Gegenfrage, ne?
Gegen die Defense der Chargers, die ja zumindest in der letzten, im letzten Spiel gegen Baltimore ja großartig gespielt hat. Der Gameplan wird anders aussehen. Man wird nicht den gleichen Gameplan haben mit den Safeties als Linebacker.
Wobei das auch so ein bisschen aus Injury-Problemen begründet war, ne?
Und es ist natürlich auch bei den Chargers, wenn man so will, die am schlechtesten besetzte Position, das Linebacker-Core. Aber es wird interessant zu sehen sein, weil
also ich glaube, das können die sich nicht leisten. Denn meines Erachtens ist es für die Offensive extrem wichtig, ich will nicht sagen, One-First-Team zu werden, aber schon zu sagen, okay, wir können in 80% unserer ersten Downs oder in 80% unserer ersten und zweiten Downs laufen. So, ne? Also, wie formuliere ich das jetzt am besten? Häufig zu laufen.
Nein.
Beginnen und dann halt nicht mit 3-9 am Ende dazustehen, sondern dann tatsächlich mit 3-4 oder so dazustehen oder auch mal einen First Down zu erlaufen in den ersten beiden Downs. Denn, es ist halt passempfängermäßig, wissen wir alle, wie es steht, ne? Also du kannst halt nicht jedes Mal Julian Edelman anwerfen, dann überlebt er das Spiel nicht.
Ja, und vor allen Dingen weil wir davon ausgehen und beziehungsweise eigentlich auch schon relativ deutlich wissen, dass die Chargers sich mit einem anderen Gameplan nach Foxborough bewegen werden, ist es halt wirklich für die Patriots interessant, jetzt wieder neu zu überlegen, welchen Bereich können wir angreifen bei den Chargers. Und das Problem ist halt, wenn das Laufspiel nicht funktioniert, weil die Front von den Chargers es unterbinden kann, dann wird es halt extrem schwierig für die Patriots insgesamt, weil Julian Edelman überzeugt mich diese Saison überhaupt noch gar nicht, muss ich sagen. Er hatte ein paar ganz okay
Spiele.
He's
everything we got, Felix.
Ja, aber er droppt so viele Pässe, sehr, sehr viele einfache Bälle, viele, viele First Downs, die er nicht erreicht hat, dadurch, dass er den Ball gedroppt hat. Hogan ist halt so ein Ja, ich weiß nicht, ob Brady, ob die irgendwie ihre Connection verloren haben, aber irgendwie war Hogan bestimmt 3-4 Mal völlig frei für einen Touchdown und Brady hat ihn komplett übersehen, oder?
Ja, Gronk auch. Ich glaube, er war nicht so ganz, hat sich nicht so sicher gefühlt, ne?
Ja, und
das
Gronk,
war so ein bisschen die Sache.
Genau, und Gronk ist halt auch wieder die Sache, die Chargers werden mit Sicherheit in erster Linie Gronk versuchen, aus dem Spiel zu nehmen, indem sie ihn an der Line of Scrimmage schon einen mitgeben, um ihn so ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen. Und dann werden sie mit Sicherheit Derwin James relativ heftig auf Gronk setzen, vielleicht sogar noch mit einem anderen Corner, also zumindest in den offensichtlichen Passing Downs. Und dann ist es halt krasser, weil dann hast du ihn raus, dann hast du Edelman, der halt, und da haben die Chargers halt auch gute Nickel- und Dime-Defender, die gegen Edelman verdammt gut spielen können, die genau die gleiche Quickness haben wie Edelman, die das gewohnt sind, auch so zu spielen. Ja, und dann hast du die Option Hogan, Dorsett oder James White aus dem Backfield.
Das ist der Schlüssel. Das ist die Frage. Fangen die Chargers dann auch an, wirklich mit einem Safety auf dem Scatback, also auf White in dem Moment oder je nachdem auch Burkett oder wie auch immer, zu gehen? Dann wird es halt wirklich eine sehr, sehr leichte Box. Ne? Das ist halt eben die Sache. Und deswegen meine ich, Laufspiel könnte halt sehr wichtig werden, weil dann unter Umständen das Personal von den Chargers ist einfach diktiert. Wir haben es oft gesehen, dass Brady, sobald er halt eine leichte Box sieht, dass er dann wirklich halt auch audible zu einem Laufspiel. Ne? Und wenn es halt eine leichte Box wird und nicht so ein Verzweiflungs-audible wird von Brady, dann hat White auch gerne mal Erfolg damit. Ne?
Ja, klar. Also ich glaube, je nachdem, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie die Chargers das spielen werden, aber es kommt, glaube ich, viel drauf an, und auch da ist so ein bisschen was diese Saison mich so ein bisschen enttäuscht hat. Wir hatten auch häufiger hier drüber gesprochen. Josh McDaniels, inwieweit kann er mal wieder so ein bisschen einen aus dem Hut zaubern und etwas kreativeres Playcalling, als wir es vor allen Dingen in einigen Spielen die Saison gesehen haben, in den Playoffs aus dem Hut zaubern, um ja, diese Defense einfach so ein bisschen ins Laufen zu kriegen, einfach auch ein bisschen überraschend zu sein. Ich meine, die Patriots haben es sehr gerne gemacht, dass sie so relativ, ich will nicht sagen einfach, weil einfach ist es nicht, aber
Vanilla?
Ja, so ein bisschen so ein durchgezogen haben, so einen Stiefel gefahren haben in der Offense und auf einmal in den Playoffs wirklich irgendwas ganz Neues rausgeholt haben, wo sie die ganze Saison für trainiert haben. Das hast du eigentlich jedes Jahr gesehen, ob das jetzt gegen Baltimore war, hintereinander mehrfach gegen die Colts.
Ach ja, das war so schön.
Mit Nate Solder da als Eligible Receiver aufgestellt. Also solche Sachen, um einfach mal so einen Überraschungsmoment zu haben. Und das hatten wir jetzt in den letzten, eigentlich in dieser Saison, ganz, ganz selten. Und ich kann mir nur vorstellen, dadurch, dass ich aus Erfahrung weiß, dass die Patriots von diesen Spielzügen verdammt viele drin haben und immer mal wieder was Neues, Überraschendes mitbringen, dass sie sich das jetzt aufgespart haben müssen für die Playoffs.
Ja.
Und ich hoffe es dann auch zu sehen, weil ich keinen Bock drauf habe, wieder so ein, ja, ich weiß es nicht, so ein Playcalling, das weiß ich auch nicht.
Ich weiß, was du meinst. Aber ich denke, da können wir uns relativ sicher sein, dass es passieren wird, denn die Patriots hatten jetzt auch 2 Wochen Zeit. Die erste Woche, die erste Bye-Week, wo der Gegner noch nicht feststeht, da wird natürlich schon so ein bisschen breiter gescoutet für die 3 möglichen Gegner, auf die man treffen könnte. Aber es wird natürlich auch in erster Linie viel Selbstscouting betrieben. Ne? Es wird auf die Saison zurückgeschaut. Wird geguckt, was man selber für Tendenzen hat, um dann vielleicht später mit diesen Tendenzen auch zu spielen. Ne? Um dann zu sagen, okay, in der Saison haben wir dazu tendiert, in dieser Situation bei Third and One oder was auch immer irgendwie durch die Mitte zu laufen, meinetwegen. Und jetzt machen wir genau das Gegenteil, weil wir denken, dass der Gegner damit rechnet, dann können wir ihn ausspielen. Das ist immer das, was in dieser Bye-Week passiert. Die wird wirklich viel für Self-Scouting benutzt. Da ist dann Ernie Adams wahrscheinlich auch immer stark involviert. Der Mystery Man. Der
Mr. X.
Mr. X, der Confidant von Bill Belichick. Und in der zweiten Woche wird sich dann stark auf den Gegner vorbereitet. Es ist natürlich sehr komfortabel, wenn du das in den Playoffs machen kannst. Also es ist nicht nur die Bye-Week ist nicht nur wertvoll, weil du nicht verlieren kannst, ist nicht nur wertvoll, weil du nicht verletzt werden kannst, sie ist auch wertvoll, weil du einfach viel, viel mehr Zeit hast, dich auf den Gegner vorzubereiten. Und deswegen, ist halt auch ein riesiger Grund dafür, ne? Patriots zu Hause ungeschlagen. Ich bin davon überzeugt. Wir können natürlich dann gleich nochmal so ein bisschen Spielchen betreiben mit, wie wird's ausgehen und was denken wir und ja, sowas in der Art. We win this game, your honor, your kids are honored, your family's. Genau, der gute Tom ist hyped, so wie Edelman, der ja auch sein eigenes Hype-Video rausgebracht hat, Biederlei.
Tom Brady hat drei Tage ununterbrochen Film geguckt, gescoutet.
Hat er seine die ganze Zeit nur Werbung von sich gesehen, wie er für Aston Martin Werbung macht oder so?
Nee, hat er ziemlich Ärger bekommen von den Schreihelden von Undisputed, als er nachdem er gesagt hat, dass er die ganze Nacht auf war, schon direkt nach dem Baltimore Chargers Spiel, hat er sich gar nicht die weiteren Spiele angeguckt, sondern ist die ganze Nacht aufgeblieben, hat sich die Chargers Defense die ganze Nacht reingezogen.
Und wieso hat er dann Ärger bekommen?
Weil
er seine Naptime verpasst hat?
Nee, weil er hat ihm irgendwie also eine der dümmsten Begründungen, die ich auch wirklich jemals gehört habe, aber das ist natürlich Gold wert, wenn du irgendwie was Negatives über die Patriots sagen kannst in den Medien, das verkauft sich gut. Der meinte irgendwie sowas, das wäre arrogant von Brady, weil er es irgendwie so, er hat es so verstanden, als wäre eben er der einzige Quarterback, der sowas macht und als ob Breeze und Peyton Manning das nicht genauso gemacht haben, aber die haben das nicht so in den Vordergrund gestellt, die haben sich nicht dahingesetzt und haben gesagt, ich habe den ganze Nacht Film geguckt, sondern das macht immer Brady nur und denkt, er ist der einzig Gute. Also,
ja, lustigerweise habe ich das von Brady gar nicht mitbekommen, aber ich habe das mitbekommen von Philip Rivers, der so viel Film geguckt hat bis nachts 3 Uhr oder so.
Ja, der muss ja auch immer so viel Film gucken, der ist das ja gewohnt. Ja, weil er immer
hat ja so einen langen Commute, ne?
Ja, mit seinem Auto fährt und wahrscheinlich auch.
Nee, stimmt, ich glaube, was war das? Die haben gesagt, die sind so lang zurückgeflogen, deswegen konnte er auf dem Rückflug die ganze Zeit Film sich anschauen. Also diese Talking Heads im Fernsehen, ich habe da wirklich überhaupt, also ich nehme das überhaupt gar nicht ernst. Also ich gucke es mir in der Regel auch einfach gar nicht an. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube gestern war das, von Stephen A. Smith wieder was gesehen, wo der sich so über das Cliff Kingsbury Signing als Head Coach so unglaublich künstlich drüber aufgeregt hat, so von wegen, bla bla bla, der hat doch noch nicht mal einen Winning Record gehabt bei Texas Tech und was soll das jetzt, das wird er als Head Coach genommen, man muss nur ein Weiß sein, nee, Weiß hat er glaube ich noch nicht mehr gesagt, nur offensive minded und gut aussehen, der sollte lieber irgendwie Kandidat bei Bachelor werden oder so. Und der hat kein einziges Argument gebracht, außer dass er halt keinen Winning Record gehabt hatte. Und dann frage ich mich, okay, was ist mit Adam Gase, der jetzt zu den Jets gegangen ist, der hat auch keinen Winning Record, das ist auch kein Argument.
Hat er doch schon mal gehabt, in seiner ersten
Saison. Ja, aber nicht generell halt, ne? Ja. Also, vielleicht hat er generell? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Glaube ich nicht.
Nee. Ja, stimmt, da können wir doch jetzt mal die Kurve schlagen zu den AFC East Head Coaching Hirings. Da gab es ja zwei neue, ne?
Nein.
Beziehungsweise einen neuen, also eine offene zwei offene Positionen.
Es gab nur nicht mal einen neuen, weil Adam Gase ist von den Miami Dolphins zu den Jets rübergejettet und ist jetzt neuer Head Coach bei den Jets. Und dann gibt es natürlich auch noch von den noch verbliebenen bekannten Namen, denn mehr werden ja nicht in der NFL angestellt als die Namen, die man schon kennt, ein paar Leute für die Defensive Coordinator Position bei den Jets, natürlich eine wichtige Position, und da gibt es dann Leute wie Chuck Pagano, der im Gespräch ist, Vance Joseph, der im Gespräch ist, und Greg Williams, der leider auch noch im Gespräch ist.
Ja, genau, das ist so die Sache. Das ist erstmal die Frage, hast du jetzt so ein bisschen Angst, dass die Dominanz der Patriots in den nächsten Jahren verloren gehen könnte mit Adam Gase bei den Jets?
Nö, denn das Problem ist immer noch, dass sie zweimal im Jahr gegen Tom Brady und Bill Belichick spielen müssen und einfach es nie geschafft haben. Und es gab in den Jahren davor, in denen die Patriots schwächere Teams haben, ja, man mag es kaum glauben, schwächere Teams hatten, in denen die Konkurrenz deutlich besser war, gerade bei den Jets und auch bei den Dolphins, haben sie es trotzdem nicht geschafft, die Patriots zu schlagen in der Division, beziehungsweise die Division zu holen. Und da gab es ja teilweise großartige Coaches, die es nicht geschafft haben. Mit guten Quarterbacks, mit guten Teams. Einzig ja mal Rex Ryan, der es geschafft hat, die Patriots mal so ein bisschen zu ärgern, eine Saison dann auch in den Playoffs rausgeworfen hat. Aber ansonsten.
Übrigens, das einzige Team in der AFC East, gegen das die Patriots mal ein Playoffspiel verloren haben, waren die Jets.
Ja, das war. Also. Was heißt nicht, das sogar das erste oder nee, das zweite Jahr, glaube ich, von Rex Ryan, ne? Hat er Wort gehalten, ne? Er ist nicht gekommen.
Ja, das war eine sehr kuriose.
Küssen, sondern
genau. Can we get a damn snack in here? Let's eat some fucking cheeseburgers.
Haben sie geschafft, aber ansonsten nein. Warum? Also, solange Tom Brady spielt, solange Bill Belichick da ist, sind die Patriots einfach viel zu gut.
Das denke ich auch. Und Adam Gase, er soll ja der Quarterback-Flüsterer sein.
Man, ja, das hat man gesehen.
Bei nicht so Tenner. Viel. Ja, das ist so die Sache. Jetzt ist die Frage.
Give him one more year to evaluate. Just genau. Another year.
Ja, und die Dolphins, da gab es irgendwie relativ viel Rauch, Smoke darum, dass die Harbaugh haben wollen von den Baltimore Ravens. Ne, dass er irgendwie getradet werden sollte, denn Harbaugh hat wohl nur noch ein Jahr dort Vertrag und ja, ist ein bisschen die Frage, ob da was passiert.
Ja, vor allen Dingen, wie viel, also ich finde, Harbaugh ist ein großartiger Coach, den der wäre wirklich im Gegensatz zu Ryan und im Gegensatz zu Greg Williams keine 2 Sekunden auf dem freien Markt, wenn er seinen Job verlieren sollte irgendwann mal. Denn er hat gezeigt, dass er in der Lage ist, ein komplettes Franchise umzukrempeln, ein komplettes Franchise zum Sieg zu führen und vor allen Dingen auch ein Franchise sehr, sehr gut zu führen, ohne Stress, ohne Probleme. Und der wäre, der würde ja sofort unter Vertrag genommen werden, jemand wie Harbaugh. Ja, und
die haben so ein gewisses je ne sais quoi.
Ja, und warum solltest du jetzt als Miami Draftkapital ausgeben, um ihn zu holen? Also ich weiß es nicht, ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen, was ist
kommt
das
drauf
wert?
An, wie viel es ist.
Ja, also, wenn 2 First-Round-Picks wurden schon. Ja, ist halt Bullshit, weil 2 First-Round.
Vor allem, wenn er nächstes Jahr quasi Free Agent wird, in Anführungsstrichen, dann 2 First-Round-Picks rauszuhauen. Das ist Quatsch. Das sind so Sachen, die werden halt von irgendwelchen Baltimore-internen Leuten an die nach dem Mundsprecher Adam Schefter und wie heißt nochmal der andere von NFL?
Rappaport.
Genau, Rappaport. Das wird ihnen zugesteckt, die verbreiten es dann, um dann so ein bisschen die öffentliche Meinung zu leiten in eine gewisse Richtung und so.
Ja, wobei, das ist natürlich unrealistisch, einfach weil man eben sagt, warum soll ich so viel Geld, so viel Kapital ausgeben für einen Coach. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, verglichen mit, wenn ich für Amari Cooper einen First-Round-Pick-up gebe, dann ist Harbaugh in meinen Augen 3 First-Rounder wert, aber das macht man halt einfach nicht. Aber
das Problem ist halt, du kannst das, ich finde, der Erfolg von Coaches ist halt einfach zu schwer wirklich messbar, ne? Denn wenn du schon teilweise Schwierigkeiten hast, einen Spieler ordentlich quasi einzusortieren, der nun wirklich auch Zahlen produziert, dann produziert ein Head Coach natürlich auch Zahlen, aber ohne sein Team ist er halt nichts, ne? Und ist immer nicht, das ist über eine lange Laufzeit kann man schon sowas gut feststellen, ob ein Coach gut ist oder nicht. Aber ja, bei Harbaugh kann man halt auch wieder entgegensetzen, dass die letzten Jahre halt nun, naja, nicht zufriedenstellend waren, ne?
Ja, das kann man natürlich sagen, aber trotzdem, alles in allem.
Ja, die goldenen Jahre von Joe Flacco
Wieso? Er hat mir den Super Bowl geholt, also bitte.
Ja, und die ganzen Jahre danach, wo er Elite war?
Ja, gut, aber wie viele andere Elite-Quarterbacks haben da auch keinen Super Bowl geholt, ne? Also Drew Brees hat da noch keinen Super Bowl geholt seitdem. Aaron Rodgers hat keinen mehr geholt, Big Ben hat keinen mehr geholt, Eli Manning hat keinen mehr geholt. All die großartigen Quarterbacks unserer Zeit.
Das stimmt, aber sie haben auch ein paar Mal die Playoffs verpasst, ne? Und aber man zugute halten kann, muss man halt auch immer, dass es eine traditionell sehr starke Division ist, wo du zumindest so bis 2015 immer 3 Teams hattest, die Playoff-Aspirationen hatte mit den Steelers und den Bengals noch mit dabei, ne? Das ist natürlich auch eine etwas andere Situation, als es in den meisten anderen Divisions in der AFC ist, nicht nur AFC East.
Genau, deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass die AFC East ein großartiges Problem machen wird, den Patriots. Josh Allen muss erstmal zeigen, dass er auch mehr kann als gut rushen. Die Buffalo Bills sind in einem komischen, sehr, sehr schwierigen Umbruch als Team. Die Jets haben so viel Geld, dass man eigentlich nur davon ausgehen kann, vor allen Dingen mit ihrem Front Office, dass sie ziemlich viel Geld davon, in die Gewässer rund um New York ballern werden. Und Miami, weiß ich nicht, bin ich gespannt. Also die haben eine Quarterback-Frage, die sie nicht gelöst haben. Also von daher, sieht es fast schon rosiger denn je aus. Und dass sie Adam Gase geholt haben, das überzeugt mich jetzt auch nicht so wirklich. Also
ich glaube nicht, dass er inkompetent ist.
Nein,
ich glaube aber nicht, dass das Team unbedingt großartig besser macht. Also das ist so. Ich bewerte Coaches in der Regel als das Top-Elite-Level. Dann gibt es halt ein ganz breites Level, machen das Team nicht schlechter, aber auch nicht unbedingt großartig besser. Und dann gibt es halt das Level, macht das Team schlechter. Und naja. Und ich glaube, dass Gase eher so in der Kategorie ist, macht das Team nicht schlechter, aber auch nicht unbedingt großartig besser. Phasenweise vorhin mal besser, aber nicht konstant so.
Wo wäre in der Kategorie Gruden?
Oh, das ist noch too early to tell. Also das ist, auch wenn ich viel Spaß mit ihm habe, bin ich nicht, dass ich sage, das wird eine Katastrophe in Auckland. Also es kann auch funktionieren. Ne?
Wo wäre Chuck Pagano?
Schlechter machen das Team,
Gut.
Denn, also man muss nur an das Playoff-Spiel gegen Indy zurückdenken. Das war, glaube ich, 2015, wo die...
Deflategate?
Ah, stimmt, das war 2014, ne? Da sind ja sowas von katastrophal untergegangen. Ja, nee. Also Chuck Pagano ist meines Erachtens nicht der beste Coach. Auch wenn er ein sehr sympathischer Dude zu sein scheint. Ich kann mich an seine Exit... Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob das von irgendeiner Saison war oder nachdem er gefeuert wurde. Nee, ich glaube, es war nach irgendeiner Saison, da hat er, irgendwann im Laufe des Jahres hatte er über, und täglich grüßt das Murmeltier über diesen glorreichen Kinderfilm, oder das glorreichen Film aus Kindertagen, so würde ich es nennen, geredet. Ich
wollte gerade sagen, ja.
Und das hat er irgendwie im Laufe des Jahres gemacht und dann kannten das wohl irgendwie 1, 2, 3 Reporter nicht und hatten irgendwie eine Anspielung auf den Film nicht verstanden so richtig. Und das hat er sich gemerkt und hat dann zum Ende des Jahres hat er den Reporterinnen dann eine Copy, also eine DVD von dem Film mitgegeben und sowas. Finde ich eigentlich, das ist, lässt darauf schließen, dass er ein sehr umgänglicher Mensch ist, aber das hat natürlich mit den Coaching-Qualitäten nicht so viel zu tun.
Absolut.
So, jetzt haben wir relativ viel über andere Sachen geredet. Ich habe noch zwei News-Items. Einmal gibt es so ein bisschen nochmal ein paar Roster-Moves. Also zum einen ist Dwayne Allen limited, aber ich denke mal, dass er bereit sein wird, nachdem er, glaube ich, in New York gar nicht gespielt hatte, ne?
Dwayne Allen? Nee, ich glaube nicht.
Genau, ja, der wurde geschont mit seinem Knie. Das sah nicht so ganz so super aus. In dem Spiel gegen Buffalo hat er sich das, glaube ich, verletzt. Ne? Kam dann auch wieder rein, aber dann auch nicht mehr so richtig. Wollen wir hoffen, dass er am Start ist, denn er ist fürs Blocking unabdinglich, würde ich nicht sagen, aber sehr wichtig. Fürs Passspiel ja nicht. Ich hatte überhaupt einen Pass gefangen diese Saison.
Ja, aber jetzt ist das Passspiel extrem wichtig. Wenn sie mit dem Two-Tight-End-Set spielen, kann er eben extrem viel helfen. Dem Tight End, dem Tackle, je nachdem, wenn Joey Bosa oder Ingram dann kommen, ist es halt sehr, sehr wichtig, wenn du irgendwo dann an der Line
ein Double-Team
kreieren kannst gegen eben die sehr, sehr guten Pass-Rusher der Chargers. Von daher ist er ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
Ja, das denke ich auch. Also es wäre schon sehr gut, wenn er am Start wäre. Jacob Hollister hingegen, nee.
Doch.
Nicht Hollister, sondern...
Doch, Hollister ist auf der IA gelandet.
Okay. War das der? War er das mit dem Zwillingsbruder?
Ja, das ist der mit dem Zwillingsbruder, der
ja,
gut, Wide Receiver ist.
Ja, aber heißt er? Nein, Vorname egal. Hollister-Bruder.
Welcher? Welcher?
Der Tight End. Ist auf IR gelandet. Gut, er hat jetzt in diesem Jahr vor allen Dingen halt geglänzt durch Nichtverfügbarkeit, was natürlich für ihn persönlich sehr schade ist. Jetzt ist er auf IR gelandet. Und für ihn ist Steven Anderson, Mr. Anderson, ist in den Kader gerückt aus dem Practice Squad, auch Tight End. Ja, weiß nicht, vielleicht wird das ein Breakout-Game, wäre natürlich sehr schön. Wahrscheinlich ist es eher weniger wichtig, denn ich glaube nicht, dass er so viele Snaps wird spielen können, solange denn die beiden vor ihm nicht verletzungsbedingt ausfallen.
Nee, ja, wobei ich könnte mir schon vorstellen, dass Anderson das eine oder andere den einen oder anderen Snap spielen könnte, wenn er active ist für den Game Day Roster. Dann könnte ich es mir so ein bisschen vorstellen, weil er könnte so ein bisschen so ein X-Faktor sein, wenn eben zu viel Gronk auch gedoubled und covered wird. Denn Anderson, das ist so eine klassische Patriot-Story, auch eigentlich schon wieder ein Spieler, den sie von den Texans vom Practice Squad dann irgendwie geholt haben. Über den dann Bill Belichick vor, weiß ich gar nicht, 3, 4 Wochen irgendwie...
Der hätte ein Injury-Settlement gehabt mit den Texans und deswegen ist er freigekommen.
Genau, und über den Bill Belichick dann auf einmal so ein bisschen aus dem Nichts heraus dann auch auf der Pressekonferenz geredet hat und erzählt hat, wie gut er ist und wie viel sie mit ihm im Training machen und ihn gelobt hat dafür, dass er quasi im Training unglaublich wichtig ist für sie, unglaublich viel schnell versteht, unglaublich variabel auch ist für sie. Sie können mit ihm mal auch ein paar Sachen testen als Wide Receiver. Also er ist eher so ein klassischer Move Tight End. Und es würde mich nicht wundern, dass wenn sie jetzt gerade mit der langen Zeit, die sie als Vorbereitung hatten, so ein paar Sachen vielleicht auch mit Anderson geplant haben.
Ja, ich meine, es gibt genug Raum für Menschen in der Offensive, die Bars generieren.
Vielleicht
können.
Wird er ja so ein Tim Wright, wie gegen die Bengals damals.
Das ist so ein Spiel quasi.
Ja,
das ein
reicht
Spiel,
ja, ich kaufe es.
Hat
gerne.
Ein oder zwei Touchdowns gefangen?
Ich glaube, zwei Touchdowns gegen die Bengals damals, nach der Kansas City Blamage. Also irgendwie sowas.
Kann er wie Al Bundy sagen, zwei Touchdowns in einem Spiel.
Ja. Also irgendwie sowas fänd ich schon schön. Also Wrong City Double Coverage, Edelman läuft irgendwie irgendwo andersrum, Hogan steht alleine in der Endzone, winkt und wird nicht gesehen, Cordarrelle Patterson stolpert über die eigenen Füße, aber Brady wirft den perfekten Ball zu Anderson.
Viel wichtiger ist, meinst du, dass Sean McVay den Namen von ihm schon kennt? Nochmal klarstellen, wir mögen Sean McVay, wir mögen nur nicht, dass er quasi zum Second Coming of Bill Belichick schon quasi geehrt wird.
Na, und das auch nicht aus irgendwie Neid oder so.
Ich
habe es ja
das
auch,
ist eigentlich
ich
eher eine Medienkritik.
Kurz klargestellt, ich finde, Sean McVay ist ein großartiger Coach, keine Frage. Und er hat einen großartigen Job gemacht und die Rams haben mit Sicherheit einen Trend gesetzt durch sein Hiring, was ja viele, sehr, sehr viele kritisiert haben.
By the way, hast du die Telefonnummer von ihm? Ich würde ihn ganz gerne mal mit ihm quatschen. Ich vielleicht auch einen Job.
Willst du Offensive Coordinator werden, der Bengals? Oder? Aber,
naja, GM oder sowas.
Ja, aber was wir halt lustig finden oder was wir so ein bisschen, worüber wir uns amüsieren, ist halt einfach nur die Tatsache, dass halt alle so extrem drauf anspringen und alles unglaublich großartig finden. Und das ist halt Quatsch, weil das müsste man sonst bei jedem zweiten, dritten Coach machen. Das wäre irgendwie so, also es ist halt schade, weil so wie wir uns lustig machen über vielleicht Coaches, die vielleicht nicht so gut sind oder über Jeff Fisher lustig machen, auch da kann man sagen, Jeff Fisher ist kein schlechter Coach, nur weil er eben von allen immer als der Dummy angesehen wird und alle machen sich über ihn lustig. Er hat fast den Super Bowl gewonnen mit den Titans. Er war vielleicht ein bisschen zu lang dann da als Coach, aber er ist mit Sicherheit auch kein schlechter Coach für die Zeit gewesen oder was auch immer, aber es ist halt einfach die Tatsache, dass sich dann alle extrem entweder auf einen draufstürzen und fertig machen, was halt lachhaft ist, oder wenn halt alle auf einmal jemanden in den Himmel loben und was halt ein bisschen lachhaft ist und was dann dazu führt, dass eben Leute unter Vertrag genommen werden, die vorher Interims-Coach waren und drei Spiele gecallt haben als, weiß ich nicht, Reserve-Running-Backs-Coach und dann auf einmal Head-Coach sind. Also das ist halt so ein bisschen die, naja.
Ja, ich habe es eigentlich auch immer eigentlich eher als Medienkritik verstanden, denn als Kritik an Sean McVay, denn er hat jetzt noch nicht so viel geliefert, warum man ihn kritisieren sollte, ne? Und dementsprechend war das eigentlich für mich immer daran gerichtet, dass halt wirklich die ganzen Twitter-Heads die Köpfe explodiert sind, nur weil Sean McVay die Namen der Starter kannte.
Christian, machst du nur noch für uns einen Weather Report? Gibt's Schnee? Werden wir Snow Game sehen? Und signen wir dann noch schnell Adam Vinatieri für das entscheidende Field Goal?
Ja, ich glaube, der ist nicht unbedingt mehr qualifiziert, auch wenn er auch so einen schneeigen Rauschebart mittlerweile hat. Ne? Das ist natürlich schon schön. Ich kann mal eben an meiner Wetter-App natürlich Foxborough.
Weil wir könnten natürlich Jim Irsay vielleicht. Okay, das ist jetzt gemein.
Ideal Gas Law meinst du jetzt? Oder
vielleicht irgendwie überzeugen, Adam Vinatieri loszuwerden. Dann geht er durchs Waiver und die ganzen anderen Teams kriegen es nicht mit, weil sie halt gerade so unglaublich nach dem nächsten Offensive Genius suchen. Und dann fällt er bis durchs Waiver Wire zu den Patriots und dann können wir ihn schnell zeigen. Denn die Chargers haben ja was Ähnliches gemacht, Christian.
Genau, ja, das ist eine lustige Sache. Also, ja, gut gemacht, Felix, wenn ich gut als bin, wieder zum nächsten News-Item zu kommen. Die Chargers haben nämlich, Nick Rose. Nick Rose haben sie gesigned als Kicker. Allerdings soll er nicht Field Goal schießen, sondern er ist nur dafür da, um den Kickoff zu machen. Was schon eher ungewöhnlich ist. Ich meine, wir hatten so eine Situation tatsächlich mit Vinatieri auch gehabt, wo dann, wie heißt nochmal der Panther, der jetzt auch die ganze Zeit bei Barstool unterwegs ist?
Pat McAfee.
Pat McAfee, genau. Und der hat nämlich auch die Kickoff-Duties von Vinatieri damals übernommen. Und so wird das jetzt auch wohl Nick Rose handhaben in dem ja, in dem Spiel jetzt am Sonntag gegen die Patriots. Denn Michael Badgley, der so ein bisschen die Kicker, ja, die Kicker-Probleme der Chargers, gelöst hatte, ist nicht so richtig in der Lage, Touchbacks zu schießen. Und anscheinend haben die Chargers ein bisschen Sorge vor Cordarrelle Patterson und dem Return-Game.
Vielleicht kann man ja auch tauschen. Man hätte ja auch sagen können, dass so ein bisschen so wie in der Schule, wenn nicht genug Leute da waren, um zwei gleich starke Mannschaften zu wählen, hat einer immer so ein bisschen in beiden Mannschaften gespielt. Wir können fragen, ob Gostkowski nicht die Field Goal schießt und für die Chargers und wir dann nur die Extrapunkte, wir die Kickoffs machen dann.
Na, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Allerdings eher so ein bisschen hypothetisch, ne? Okay, das war noch das News-Item. Die Verletzung hatten wir. Genau, ganz wichtiges, das dürfen wir nicht verpassen. Robert Kraft ist ausgezeichnet worden mit dem jüdischen Nobelpreis.
Naja.
Ja, nicht wirklich wichtig, aber ich wollte es noch kurz erwähnen. Kriegt irgendwie eine Million zugesprochen, die er irgendwie spenden darf. Ja, yeah, ich weiß auch nicht, warum er es verdient hat. Ich glaube, der fährt immer mit ganz vielen Spielern nach Jerusalem, ne?
Das macht er häufiger in der Offseason, ja. Genau, mit ehemaligen Spielern. Und genau. Da gibt es auch, glaube ich, in Patriots, ich weiß gar nicht, ob es Tel Aviv war oder Jerusalem, ein Patriots Jugend-Football-Team, das er irgendwie sponsort. Dann hatte er natürlich diesen Jahr auch die Story mit Pittsburgh, wo er sich engagiert hatte mit der Synagoge.
Ist er der einzige jüdische Besitzer des Teams? Könnte gut sein, ne?
Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es noch ein paar andere, die dann eher so wie Julian Edelman Jew-ish sind.
Ja, oh, sehr gut. Das kannte ich noch gar nicht. Das ist schön.
Kennst du es nicht von Julian Edelman, E60, die Reportage? Da sagt er das, da wird er gefragt, ob er jüdisch sei, Julian Edelman, und da sagt er, consider myself Jew-ish,
und dabei so die Hand so ein bisschen, das ist cool, nee, ich meine, ja doch, jetzt wo du das sagst, klingelt das doch bei mir, aber ich habe nicht mehr viel Erinnerung davon.
ESPN, wo er dann immer mit Danny Amendola durch genau. Die Bostoner Straßen skatet.
Nee, das war L.A., glaube ich, oder? Wo die das gemacht haben? Das Cop-Video?
Ja, stimmt. Da sind sie durch der L.A. geskatet. Ah, das aber, da muss man auch wirklich sagen, Amendola vermisse ich in diesem Spiel gegen Chargers so sehr wie in keinem Spiel bisher in dieser Saison.
Ja, das ist, also wenn die Saison scheitern sollte, dann kann man durchaus sagen, dass Amendola ein Key-Faktor war, dass er wirklich gefehlt hat.
Ja, absolut.
Denn so, er ist halt wirklich die Definition von Clutch, ne? Also, wenn er verfügbar war, also nicht verletzt war, dann war er irgendwie immer da, ne?
Absolut, vor allen Dingen auch in den Playoffs letztes Jahr unglaublich gespielt, im Super Bowl unglaublich gespielt. Eigentlich, ja, sehr, sehr schade. Aber
ich habe noch einen.
Ja.
Ja. Nee. Werden sehen, wolltest du sagen, oder?
Ich würde sagen, jetzt kommenden Sonntag kurz nach 10 werden wir es wissen, ob es.
Das stimmt. Ich wollte noch einmal kurz hinweisen: Die Patriots, offiziell die Patriots, patriots.com, haben ein recht cooles Ding jetzt gestartet. Und zwar machen die jeden Tag ein 15-Minuten-Video, so eine Art Show oder was auch immer.
Ah, ich dachte Zaubertricks mit Spielern.
Ja, stimmt auch.
Ja, das machen die wirklich.
Ja, ja, das ist ein Teamangestellter, der arbeitet da nicht als Magician, sondern als. Keine Ahnung, ob der in Sales ist oder irgendwelche Tabellen hin und her schiebt oder so. Keine Ahnung, was sein Job wirklich ist, also oder ob man Marketing macht. Genau. Aber der ist wohl hobbymäßig, ist da wohl auch Magician oder relativ hobbymäßig so. Ne? Also der hat das mit den Spielern gemacht. Also da waren immer schon ein paar ganz coole Videos. Nein, aber in diesem, ja, es sind nur 15 Minuten und ein paar Spielerinterviews, dann wird ein bisschen auf aktuelle Sachen eingegangen, Previews für das Spiel und so. Everything we got, was auch das Hashtag ist, so heißt das, glaube ich, auch dann das Produkt, das sie dort produzieren. Also ist ganz nett. 15 Minuten ist auch so eine gute Länge, die kann man eigentlich immer unterbringen. Wollte ich euch empfehlen, wenn ihr des Englischen so weit mächtig seid, dass ihr damit was anfangen könnt, checkt es mal aus. Ich fand das ganz gut. Das war noch das. Und dann hätte ich noch so zwei, naja, Spielchen sind es nicht, aber Fragen.
Hm.
Und zwar zum einen, wie viele Punkte müssen die Patriots erzielen, dass du, also wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viele Punkte müssten die Patriots erzielen, damit du dir sicher wärst, dass sie weiterkommen?
Ich würde sagen, also ich würde so over under so bei 35 setzen circa, 34.
Also wenn ich dir sagen würde, die Patriots erzielen auf jeden Fall 35 Punkte am Sonntag, würdest du sagen, dann gewinnen sie?
Ja, das könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm.
Und wie viele Punkte würdest du sagen, darf die Patriots Defense zulassen, damit sie auf jeden Fall gewinnen?
Ja, ich das ist schwierig. Also ich glaube, wenn sie 4 Touchdowns zulassen, könnte es noch reichen. Aber ja, doch, ja. Also plus minus.
Und keine Field Goals, also 28 Punkte so.
Ja, gib ihm noch einen Field Goal oder so, aber plus minus 30 ist, glaube ich, so die Grenze.
Mhm. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es lower scoring wird.
Ich glaube es nicht irgendwie.
Willst du eine Prognose geben? Also 35 zu 31?
Ja, könnte eine sein, aber es könnte auch irgendwie so ein, ja doch, könnte sein. Oder vielleicht wird es auch ein 3-Punkt-2-Punkt-Spiel. Also ich glaube, es wird sehr, sehr eng. Bis zur letzten Sekunde wird ein Team noch die Möglichkeit haben, das Spiel entweder mit dem letzten Drive zu gewinnen oder auszugleichen. Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube halt einfach, dass es wird ganz klar entschieden werden, das Team, das am Ende nochmal den Drive hat, nochmal die Chance hat, weil
sein Comebacks-Status zu machen.
Die Patriots, selbst wenn ich was die Offense angeht, so ein bisschen skeptisch bin und ein bisschen einen Schiss habe auch, Brady ist halt immer in der Lage, irgendwie noch was rauszuholen. Wir haben es gegen Denver gesehen, meine Playoffs, wir haben es gegen Baltimore gesehen.
Gegen die Steelers der letzte Drive. Wenn der Holding Call nicht gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, keine Zweifel daran gehabt, dass sie auch noch einen Touchdown scoren. Ne? Hm. Also das war halt der Holding Call, der das halt wirklich dann verhunzt hat und dann so ein bisschen, naja, Play Calling. War ich nicht ganz so zufrieden mit, aber da haben wir auch schon genug drüber gesprochen. Okay, ich würde weniger sagen. Ich könnte mir eher, wird so ein Spiel sein, glaube ich, das sich in den 20ern abspielen wird. Also
ehrlich?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe das Gefühl, dass Philip Rivers ein paar Turnover produzieren wird. Und die Patriots eben nicht oder nur ein. Und das macht, glaube ich, den Unterschied, warum es dann am Ende nicht so viel gescored wird, weil die Patriots dann eher so ein bisschen in Game-Management-Mode reingehen. Vielleicht mit einer 10-Punkte-Führung eine Zeit lang spielen im dritten Quarter. Das könnte ich mir vorstellen.
Mhm.
Und dann so ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, ein bisschen laufen, mehr laufen quasi. Und dann deswegen das Spiel am Ende nicht so highscoring wird. Das ist so die Prognose, die ich stelle. Und deswegen würde ich sagen, so, ja, 27 zu 24. Aber der 24-Punkte-Touchdown ist, also die 24 Punkte werden halt durch so eine Art Garbage-Time-Touchdown vollgemacht. Sprich, meinetwegen, die Chargers kriegen den Ball zurück mit 2 Minuten auf der Uhr, scoren einen Touchdown und müssen dann einen Onside-Kick machen, um quasi noch mehr Punkte zu erzielen. Aber das schaffen sie nicht mehr. So stelle ich mir das vor.
Ich würde es kaufen.
Ja, ich definitiv auch. Ich bin auch wirklich verwundert darüber, denn mein Verstand sagt, nee, so wird es nicht. Das ist viel zu schön, aber mein Herz sagt, so wird's.
Dein Herz? Sehr schön.
Okay, und dann hätte ich noch eine Frage. Wenn das Unsagbare passieren wird,
ja,
und die Patriots verlieren, welchem Team, welchem Quarterback, wie auch immer, würdest du dann nach dem Super Bowl gönnen? Welches Team würdest du dann am liebsten den Super Bowl gewinnen sehen?
Also am liebsten, wenn die Patriots jetzt rausfliegen, würde ich mich freuen, wenn die Chargers gegen Indianapolis das AFC Championship Spiel spielen in LA.
Mhm.
In der NFC will ich dann auch, dass das Spiel in LA stattfindet, nämlich zwischen den Rams und den Eagles.
Dallas. Warte mal. Ja, nee, du hast recht.
Eagles. Und ja?
Ja, nee, schon gut. Ich habe mich vertan.
Da gewinnen die Eagles, ziehen erneut in den Super Bowl ein, so wie die Patriots letztes Jahr, haben die Chance zu zum zweiten miteinander zu gewinnen, Nick Foles zum vielleicht größten Quarterback aller Zeiten aufzusteigen.
Zum großartigsten Backup-Quarterback aller Zeiten.
Ja, das ist aber für mich sowieso schon. Dann die Colts gewinnen in der AFC und ziehen in den Super Bowl ein. Und dann gibt es das Aufeinandertreffen von Frank Reich und seinen ehemaligen Eagles. Und da wird Andrew Luck das Spiel gewinnen. Also ich könnte es am meisten Andrew
Luck. Ist das deine Prognose oder ist das das, was du dir wünschen würdest, wenn die Patriots rausfliegen?
Das ist mein Wunsch, wenn die Patriots rausfliegen. Okay. Dann möchte ich, dass diese beiden Teams in den Super Bowl einziehen und dass Andrew Luck den Super Bowl gewinnt. Und
ja. Nee, ich würd mir tatsächlich wünschen, dass Philipp Rivers seinen Super Bowl bekommt, denn weiß nicht, tut mir leid, dass er noch keinen hat. Das ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen komisch, als aus dieser Draft-Klasse mit Eli Manning und Ben Roethlisberger, dass er halt der Unvollkommene ist, weil ihm halt noch der eine Ring fehlt. Und deswegen würde ich mich über die Chargers sehr freuen, denn ich würde mich über die Chargers freuen. Also Indy, ich finde, Luck hat noch Zeit. Also der hat noch ein großes Fenster, das offen ist. Ähnlich mit Patrick Mahomes, der hat auch noch viel Zeit vor sich. Dak Prescott, Dallas, so weit geht die Liebe dann auch nicht, dass ich mir das wünschen würde. Okay. Beziehungsweise Liebe ist noch nicht alt genug. Die Rams nerven mich so ein bisschen an, halt wegen diesem Sean McVay Superhype. Das nervt mich einfach ein bisschen irgendwie. Das ist, nervt mich. Also ich habe gegen kaum einen was von den Rams wirklich persönlich. Wie sollte ich auch? Aber es nervt mich irgendwie so ein bisschen an. Und dann New Orleans habe ich ja schon im GFL-Pod erklärt, was mein Problem damit ist. Und Drew Brees hat auch schon mal gewonnen, deswegen. Und die Philadelphia Eagles, wie gesagt, letztes Jahr auch noch gewonnen. Deswegen.
Ja, aber Andrew Luck hat auch noch nicht gewonnen.
Ja, aber der hat noch Zeit.
Ah ja, natürlich.
Der hat noch Zeit. Ne? Ähnlich wie Patrick Mahomes. Philipp Rivers hat, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit.
Er hat zumindest genug Zeit. Auf jeden Fall.
Zu pendeln.
Ich würde mich schon freuen für Indy, wenn sie es dann durchziehen könnten. Andrew Luck das gewinnt.
Wobei, dann hast du auch wieder diese Geschichte mit den Patriots dahinter, ne? Und Jim Irsay ist jetzt auch nicht so der beliebteste Owner, so der liebenswürdigste, aber.
Ja, der wird auf jeden Fall eine richtig, richtig feuchtfröhliche Party schmeißen, Jim Irsay.
Ja, das wird er. Und danach Auto fahren?
Ja, der
oder meinst du, mittlerweile hat er die Uber-App auf dem Handy und nutzt sie auch?
Das könnte gut sein, oder er wird vom GM von Arizona abgeholt.
Das ist der gute Steve Keim.
Aber ich gönne es auch Philip Rivers ungemein, wenn die Patriots rausfliegen sollten jetzt am Sonntag, dass jetzt gewinnt. Die Chargers, die haben halt so einen Spieler, den ich ganz und gar nicht mag, auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne. Und deswegen kann ich einfach, wenn ich den sehe, habe ich einfach schon so eine kleine Abneigung gegen das Team dann im Sinne von Gewinnen und Erfolg.
Wen denn? Oder willst du nicht näher drauf eingehen?
Das kann ich ja sagen. Der Pouncey, one of the Pouncey
ach so,
Brothers.
Ach ja.
Und,
ja, er ist halt Center, ne? Und Center are people.
Ja, aber
es okay,
ist ein Spieler, den finde ich, der nichts in der Liga mehr zu suchen hat. Ja. Der ist ein unglaublich unangenehmer Zeitgenosse. Und aber das ist so ein persönliches Ding.
Ach, war der auch in dieser Bully-Geschichte drin in Miami?
Ja, ja.
Ja,
er war
ja, genau.
mit Aaron Hernandez mit dabei und einer der...
Ach nee, bei den Dolphins meine ich jetzt, mit Incognito und...
da war er auch mit dabei.
Sam Martin hieß der, glaube ich, ne?
Ja, genau. Aber er war auch mit dabei, wie gesagt.
Ja, bei der Hernandez-Geschichte, ja.
Florida, da ging es schon los am College mit extrem...
Ach, Gladiator, Story. Die Filmrechte wurden übrigens verkauft. Das soll zu einer Fernsehserie werden, habe ich gelesen.
Ah ja, cool. Wer spielt Aaron Hernandez?
Keine Ahnung.
Oder
es wurden erstmal nur die Filmrechte wurden verkauft. Also es kann auch sein, dass nichts produziert wird, aber es ging jetzt erstmal darum, irgendjemand hat sich die Filmrechte gesichert. Ganz interessant, falls ihr keinen Bock habt, Gladiator, den Podcast von dem Spotlight-Team des Boston Globes zu hören, was sich in sieben Folgen, sehr intensiv mit der, ja, mit fast allen Fragen zu Aaron Hernandez befasst hat. Und da sind halt unter anderem auch die waren das beide Pouncey-Brüder? Ich glaube,
ja, ja.
Ne? Nicht in dem besten Licht dargestellt worden.
Exakt.
Ja. Wir haben jetzt irgendwie gar nicht über Bosa geredet, kann das sein? Und Ingram. ist mir eben aufgefallen. Also eigentlich sollten wir doch, ich meine, die Klasse von den beiden ist relativ undisputed, aber so ganz über die gar nicht zu reden, ist vielleicht auch ein bisschen...
Skip.
Habe ich gerade auch gedacht, als ich undisputed gedacht habe. So, sollen wir uns auch mal so anschreien?
Ja, hast du das nicht, dass du, wenn du morgens aufstehst, ich habe da immer so ein Post-it an meinem Spiegel, wo steht Christian und dann stehen da so Argumente drauf, die ich sagen will. Chris.
Wir sind schon so im Fight-Mode, dass wir uns gar nicht mehr mit unseren Namen ansprechen, sondern ich nenne dich immer nur noch mit Berlin und du mich mit Münster. Und dann beat Münster und be prepared und ja. Nee, aber ja, Bosa und Ingram werden eine Art, werden ein guter Test werden für die Offensive Line, die ja, wenig Sex zugelassen hat, aber durchaus Pressures zugelassen hat zu Tom Brady. Und wenn Tom Brady geharassed wird, wissen wir, dass er so ein bisschen Happy Feet bekommen kann. Ne? Und,
Ja, aber die Sache ist halt, dann kommen wir wieder zu Danny Amendola. In den Jahren davor und vor allen Dingen auch im letzten Jahr in der Regular Season haben sowohl Bosa als auch Ingram überhaupt, also nicht überhaupt, aber wirklich keinen großen Einfluss auf das Spiel gehabt, weil die Patriots einfach in der Lage waren, mit ihren Schemes, die sie gelaufen sind in der Offense, den Ball ultraschnell loszuwerden, sodass das, was Brady eigentlich immer gegen einen guten Pass Rush geschafft hat, außer ein, zwei Ausnahmen mal gegen Denver, den Ball so schnell wie möglich loszuwerden, um einen Sack zu vermeiden, weil nichts ist schlimmer als ein Sack, lieber eine Incompletion. Und das haben sie geschafft in dem Spiel und das wird halt die Frage sein, ob sie es hier auch jetzt schaffen werden.
Und eine Sache habe ich noch, hatte ich eben noch unterbringen wollen, als wir über Secondary von den Chargers geredet haben. Ich frage mich wirklich, ob Derwin James es wirklich schaffen kann, die Leistung von Jamal Adams, die er in dem Spiel, ich weiß nicht, war das im ersten Spiel, glaube ich, da hat er Gronk ziemlich hart rangenommen, ne?
Ja, er hat ihn komplett rausgenommen.
Eigentlich für Gronk-Verhältnisse komplett rausgenommen. Ja. Ich glaube, er hatte dann am Ende 30 Yards oder so, ne? Und dann dieser schon für mich schon fast legendäre Stop, als er wirklich den Ball an der First-Down-Linie gefangen hat, aber dann keinen Zentimeter mehr, aber das war nicht Adams. Egal. Nee, ich glaube nicht, dass das Adams war. Das war, glaube ich, ein Cornerback in dem Moment. Aber wird spannend sein, denn er ist nicht ohne Derwin James, ne? Also das ist
absolut.
Tja, wird interessant, denn ich hoffe ja tatsächlich insgeheim noch wirklich auf so ein letztes Aufbäumen vom Gronk in den Playoffs, so ein einmal nochmal so richtig durchpushen, nochmal einen extrem starken Playoff-One von ihm und dann in den Sonnenuntergang reiten. Mit wem? Mit Brady? Nee, das ist noch zu früh. Brady hat irgendwie auch einen Podcast wieder gemacht mit Gotham Chopra, aber ich habe noch nicht reingehört, ich kann dazu noch nichts sagen.
Er hat auch ein Video gemacht, eine Religion of Sports.
Ja, genau, das ist ja dieses Business-Venture von ihm und noch irgendeinem Basketballspieler, ne?
Michael Strahan ist da mit drin.
Ach ja, stimmt, der war da mit drin, ja. Und wenn nicht Howard mit drin oder so? Oder Hayward oder sowas?
Ja, Gordon Hayward ist nicht mit drin, nee.
Und wie gesagt,
Howard auch nicht.
Geh ich mir nicht so gut mit aus.
Obviously. Okay.
Naja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Oder willst du noch was unterbringen, Felix?
Nee.
Nein, du machst die Musik an, sehr gut. Denn war eine unterhaltsame Folge, fand ich. Wir hatten Spätzchen gehabt. Ich hoffe, ihr fandet sie auch unterhaltsam. Und wir sind euch nicht auf die Nerven gegangen. Ansonsten, wie immer, schreibt uns, wenn ihr uns schreiben wollt. Wir freuen uns. Und ein schönes Wochenende mit einem schönen Spiel. Bis nächste Woche. Ciao.